Wir machen also weiter. Wir waren mittendrin in der Argumentation zu 1. Korinther 11. Und Paulus geht da noch weiter, ihr habt es hier gesehen. Er bringt jetzt noch einmal Argumente. Also erstmal, er begründet die Ordnung. Er bringt zuletzt das Argument der Autorität, das ist die Sache mit den Engeln. Und dann will er Missverständnisse ausschließen, vor allen Dingen in den Versen 11 und 12. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau. Alles aber von Gott. Und dann bringt Paulus noch einmal zwei Argumente, um bei seinen damaligen Lesern die Sache so plausibel wie möglich zu machen. Er appelliert an ihr Gefühl für Anstand und an ihr natürliches Empfinden. Und das ist meines Erachtens, sind hier die einzigen Argumente, wo man sagen könnte, die sind zeitgeschichtlich sozusagen. Also aus der damaligen Situation zu erklären. Das ergibt sich aber auch aus dem Zusammenhang. Vers 13 sagt Paulus, urteilt bei euch selbst, ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Oder lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist? Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist. Denn das Haar ist ja anstatt eines Schleiers gegeben. Also ihr Gefühl für Anstand, ja, sie muss sich verhüllen, es ist nicht anständig. Ja. Merkt ihr das nicht? Das wird er heute nicht ziehen. Alle anderen Argumente würden heute auch funktionieren. Ja, und von daher, es gibt schon so zeitgeschichtliche Argumente, aber die erkennt man dann aus dem Zusammenhang heraus. Ja. Lehrt euch nicht selbst die Natur, das natürliche Empfinden der Frau, also langes Haar ist Schande für einen Mann, langes Haar ist Ehre für eine Frau, denn sie hat es anstelle eines Schleiers. Hier haben wir ein Problem, denn unser Verständnis für Natur ist anders. Wir wissen nicht genau, was Paulus meint. Ich habe jetzt, als ich nochmal das überlegt habe, vielleicht eine Vermutung, dass es wohl auch schon also das Übliche meint. Auch Männer in der damaligen Zeit hatten meist kurzgeschorenes Haar, aber für einen Mann war es nicht schlimm. Und bei Männern passiert das auch öfter, dass die Haare sehr schnell sehr viel weniger werden. Ja, und theoretisch können Männer genauso lange Haare haben wie Frauen. Ja, also wenn wir jetzt streng von Natur reden, verstehen wir was anderes darunter wahrscheinlich, als Paulus damals verstanden hat. Ich denke, er meinte dies, dass also bei einem Mann, der also meinethalb auch wegen Haarausfalls dann oft die Haare viel kürzer gehalten hat, generell, dass das also so war und heute auch. Ansonsten ist das nicht richtig zu erklären. Es muss eine andere Bedeutung gehabt haben als für uns heute. Und von daher habe ich diese beiden Argumente, also die Plausibilität der Ordnung für die damaligen Leser, ich meine, das geht deutlich genug hervor. Wir müssen da auch nicht alles verstehen. Es genügt, wenn die das verstanden haben. Ja, und man sollte vorsichtig sein, gerade diese Argumente dann auf uns zu beziehen. Auf heute. Das wird schwieriger. Paulus schließt ab, dass diese Ordnung für alle Gemeinden verbindlich ist. Es war eine in allen Gemeinden gültige Praxis und galt nicht etwa nur für Korinth. Und es wäre unsinnig, darüber Streit anzufangen. Vers 16, wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. Es ist also einigermaßen unplausibel, hier anzunehmen, eine derartige Gewohnheit meint das Streiten. Streiten ist keine Gewohnheit in dem Sinne, sondern Gewohnheit beim Beten sich so oder so zu verhalten, anders zu verhalten. Ja? Das meint Paulus hier offensichtlich. Fassen wir das, was wir für die weiteren Überlegungen brauchen, von diesem Zusammenhang zusammen. Erstens, wir können davon ausgehen, dass unser Text grundsätzliche Aussagen über die göttliche Ordnung macht beim Beten und Weissagen. Das ist kein Zweifel. Aber er sagt noch nichts darüber, jedenfalls nicht direkt, in welchem Rahmen das stattfindet oder stattfinden soll. Das heißt zunächst, wo immer Männer und Frauen miteinander beten oder weissagen, soll es nach dieser Ordnung geschehen. Zunächst heißt das so. Punkt. Zweitens. Die göttliche Weisung über die Ordnung der Autoritäten zwischen Mann und Frau wird mit Argumenten im Zusammenhang mit der Schöpfung begründet. Argumente, die grundsätzlich gelten. Das bedeutet, die Anweisungen sind keinesfalls nur zeitbedingt für die Korinther. Das heißt, Gott legt auch heute noch Wert darauf, dass wir im Umgang mit ihm seine Ordnungen einhalten. Drittens, die Anweisung betrifft unseren Umgang mit der höchsten Autorität, die es gibt, im gesamten Weltall. Und zwar unser Reden zu Gott hin, das ist Beten. Und unser Reden von Gott her, im Auftrag Gottes, das ist Prophezeien oder Weissagen. Das Wort ist dasselbe im griechischen Text, auch im Alten Testament. Da gibt es keinen Unterschied. Ja, Weissagen meint, ich rede im Auftrag Gottes. Gott gibt mir eine Botschaft und ich sage diese Botschaft weiter. Also die Anweisung betrifft unseren Umgang mit der höchsten Autorität. Wenn wir miteinander vor Gott sind, und darauf sollte man schon Wert legen. Viertens, die Anweisung bezieht sich offenbar auf das laut gesprochene, schwerlich auf das gehörte Wort. Paulus denkt hier also nicht an etwas, das man hört und zu dem man Amen sagen kann, sondern er denkt an etwas, was man selbst spricht. Das ist mir wichtig in Bezug auf die Brüdergemeinden. Es ist unsinnig anzunehmen, dass hier, also hier gerade in den ersten Versen, ja, Beten und Weissagen meinen würde, das Amen zu sagen zu deiner Weissagung. Oder das Amen zu sagen zu deinem Gebet. Beten und Weissagen meint in jedem Fall ein Gebet sprechen oder eine Weissagung sprechen, zu denen andere durchaus Amen sagen können. Man kann das sowohl bei einer Weissagung machen oder auch beim Gebet. Aber beim Gebet ist es sicher. Ja, es meint, und jetzt kommen dann in der Argumentation oft die frommen Argumente, die überzogen sind und biblisch nicht gerechtfertigt sind. Ja, aber was ist denn jetzt, wenn wir beten? Ein Bruder betet und ich sage Amen, da bete ich doch mit. Die Frage ist nicht, ob du mitbetest oder nicht, was immer das auch sein mag, was da geschieht vor Gott. Wesentlich ist, was die Schrift sagt. Und die Schrift sagt zum Beispiel in 1. Korinther 14, Vers 16, da unterscheidet er ganz deutlich, da geht es um Beten, auch in Zungen und Weissagen, da auch in diesem Zusammenhang. Und dann sagt er deutlich, wie kann denn jemand Amen sagen zu deinem Gebet? Das heißt, ich bete und du sagst Amen. Du kannst natürlich nur Amen sagen zu meinem Gebet, wenn du das verstanden hast. Aber es ist nicht dein Gebet, sondern mein Gebet. Du bestätigst es aber durch dein Amen. Das heißt, es ist eine fromme Übertreibung, die also im ganzen Bereich der evangelikalen Christenheit so geglaubt wird, die meines Erachtens aber keine biblische Relevanz hat. Wir beten doch mit. Ich würde schon mal fragen, wo sind eigentlich deine Gedanken, wenn der Bruder betet oder in einer Gebetsgemeinschaft? Ist das wirklich wahr? Ich denke, Gebet, da gibt es ein anderes Bild, das ich auch gut ableiten kann von dem biblischen Begriff her. Gebet ist Audienz bei Gott. Und wir haben eine gemeinsame Audienz. Aber wir plappern natürlich nicht alle gleichzeitig, wie die Pfingster das machen, sondern es betet einer und die anderen bestätigen das. So funktioniert eine Audienz. Ja, es gibt einen speziellen Begriff für Gebet, der Audienz auch bedeutet. Von daher ist mir das am plausibelsten für eine Gebetsgemeinschaft. Ja, wir bestätigen das schon. Man sollte auch mit den Gedanken dabei sein. Aber es wird nicht Gebet genannt. Das heißt, mit anderen Worten, ich gehe jetzt schon mal einen Schritt weiter, warum ich das überhaupt so auseinanderposimentiere. Ich glaube, die Praxis in den Brüdergemeinden ist weithin falsch. Das wäre nämlich die Konsequenz, dass Schwestern das Haupt bedecken sollen, wenn die Brüder beten. Das hängt an dieser Stelle. Ja? Und man müsste es anders machen. Aber das ergibt sich einfach konsequent daraus. Meint ihr beten oder Weissagen, bloß Amen sagen, genau das meint es nicht. Da bin ich mir sicher, inzwischen. So, jetzt eine fünfte Folgerung können wir ziehen. Die Anweisung lautet, ein Mann darf sein Haupt beim Beten und Weissagen nicht bedecken. Eine Frau muss ihr Haupt beim Beten und Weissagen bedecken. Meint natürlich, wenn er ein Gebet spricht, wenn er weissagt oder wenn sie ein Gebet spricht und sie weissagt. Sechstens, der Sinn man muss sich überlegen, welchen Sinn hat das? Warum wird das gesagt? Ja, es geht doch nicht so, einfach weil ich es gesagt habe oder so. Es hat schon Sinn. Paulus bringt ja auch eine Menge Begründung. Mir scheint der Sinn der Anweisungen darin zu bestehen, die Ordnung der Autoritäten besonders dann sichtbar zu machen, wenn beide Geschlechter miteinander Umgang haben mit der höchsten Autorität, die es gibt. Wir haben Umgang mit der höchsten Autorität, die es gibt. Und gerade dabei sollen wir die Ordnungen wahren. Gerade dabei soll es sichtbar werden. Wenn wir es alleine machen, ist das nicht so wesentlich. Da wird auch niemand verletzt, auch keine Ordnung verletzt, denke ich. Andere mögen da weitergehen und du kannst es auch weitergehend machen, aber man muss vorsichtig sein. Wir kommen zu einem nächsten Kapitel, 1. Korinther 14. Der Zusammenhang in 1. Korinther 14 handelt vom Sprachenreden bzw. Beten im Gegensatz zum Weissagen und ihren Funktionen in der Gemeinde. Und deswegen die abschließende Folgerung, Kapitel 14, Vers 39 und 40. Daher, Brüder, eifert danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. So, zunächst behandelt Paulus das Thema grundsätzlich und zeigt dann, wie die Gaben in der Gemeindezusammenkunft praktiziert werden sollen und beginnt dann ab Kapitel 15 ein neues Thema. Jetzt schauen wir uns die Folie an. Also die Anweisungen des Herrn über die Ordnung in den Gemeindezusammenkünften. Es scheint so zu sein, als ob es zunächst Anordnungen gibt für Brüder, dass es sich um Gemeindezusammenkunft handelt, ist offensichtlich, ist auch nicht bestritten. Dass es im ersten Teil dieses Abschnitts nur um Brüder geht, scheint manchen nicht einzuleuchten. Sie argumentieren, und das ist interessant, das dreht sich nämlich schön im Kreis, nach 1. Korinther 11 ist den Schwestern das Weissagen erlaubt. Also weissagen sie hier ja auch mit, in 14. Na? Es sind eingeschlossen. Das Einzige, was ihnen verboten wäre, sei die Beurteilung der Auslegung. Nun, diese Meinung lässt sich zwar behaupten, aber sehr schwer beweisen. Es wird im nächsten Monat ein Gespräch sein zwischen Brüdern, genau zu diesem Thema hier, 1. Korinther 11, 1. Korinther 14. Ich muss leider den einen Part spielen. Den anderen Part hat ein Bruder von Wiedenest. Und wir treffen uns da zusammen. Ich glaube schon, dass ich recht gute Argumente habe oder für unsere Seite sozusagen. Die Frage ist, was da noch rauskommt bei der ganzen Geschichte, aber man muss auch mal ringen um das, was steht wirklich da. Die nächste Frage ist immer noch, wie gehorche ich dem? Gehorche ich überhaupt? Das ist aber grundsätzlich, wir müssen erstmal feststellen, was sagt denn die Schrift hier? Was sagt sie wirklich? Und so ehrlich und aufrichtig wie möglich. Also es geht um Gemeindezusammenkunft, das ist keine Frage. Der Zusammenhang macht deutlich, dass es im ersten Teil von Kapitel 14, also in diesem Abschnitt, den ich hier meine, wirklich um gläubige Männer geht und erst ab Vers 34 um die Frauen. Das habe ich euch ganz am Anfang meiner Bibelarbeit schon begründet. Ja, wenn sozusagen im gleichen Zusammenhang extra von Männern und Frauen die Rede ist, dann meint Brüder natürlich eindeutig die Männer, also die christlichen Männer, und nicht die Frauen eingeschlossen. Das wäre unsinnig, wenn man das hier drüber stülpt. Ab Vers 34 sind eindeutig die Frauen gemeint, ja. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Die Frauen sind entweder die Frauen der oben genannten Brüder, beziehungsweise alle Frauen in der Gemeindezusammenkunft, also wahrscheinlich in den ältesten Texten ist das Wort eure gar nicht da, das es hier generell meint um die Frauen. Meint nicht nur um die Ehefrauen, das wäre auch ein bisschen absurd, ja. Also die Ehefrauen sollen schön schweigen, aber die anderen, die Jungen und so, die noch nicht verheiratet sind, die dürfen also munter mitreden. Das wäre nicht sehr logisch und sinnvoll. So, was ist nun Brüder? Vers 26. Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch, und das meint von euch Männern, einen Psalm, hat eine Lehre. Der Zusammenhang macht es also eindeutig. Ich meine, im griechischen Text ist hier die jeder auch in der männlichen Form gebraucht, aber das hängt natürlich an Brüdern dran. Das ist also kein strenger Beweis. Der dritte Beweis aber, dass die Frauen sich im Gottesdienst wirklich nicht einzeln hervortun sollen, liefert der Text von Vers 34 an. Paulus nennt die Anordnung für die Frauen in der Gemeindezusammenkunft und macht deutlich, dass dies selbstverständlich für alle Gemeinden gilt. Ich will das hier ein bisschen überspringen, ihr seht es aber hier geschrieben. Ja, also die Anordnung für Brüder, jeder ist potenziell beteiligt. Also potenziell, er darf prinzipiell, er soll auch bereit sein. Bedingungen für Sprachenredner, höchstens 3, nacheinander ein Ausleger. Wenn ohne Ausleger, schweigen. Drittens, die Bedingung für Propheten, 2 oder 3, die anderen lasst urteilen und prüfen. Wenn ein anderer eine Offenbarung empfängt, wieder soll der erste schweigen, nicht mehr weiterreden. Und die Begründung der Bedingungen nacheinander, damit alle was davon haben. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Gott ist ein Gott friedevoller Ordnung. Das ist diese Ordnung, die in der Gemeinde ablaufen soll. Und jetzt ab Vers 34 werden speziell die Frauen angesprochen. Und das gilt für alle Gemeinden. Das muss man schon mal lesen. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen eure Frauen in den Gemeinden schweigen. Und damit niemand auf falsche Gedanken kommt, was das Schweigen bedeutet, fügt Paulus Vers 34b hinzu, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden. Das meint wirklich also Schweigen. Er sagt es mit anderen Worten praktisch nochmal das Gleiche, weil er was betonen will. Und wem diese autoritative Anweisung noch nicht reicht, dem wird eine Normative, die vom Gesetz herkommt, angefügt, denn diese Anweisung entspricht dem göttlichen Gesetz. Sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Und wer immer noch nicht zufrieden ist und mit frommen Argumenten jetzt kommt, dass die Schwester doch auch etwas lernen müsse, dem erwidert der Apostel Paulus, bitteschön, er sagt das unmissverständlich. Wenn sie aber was lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Also, die Anweisung ist eigentlich nicht falsch zu verstehen. Paulus hat mehrfach, auch mit verschiedenen Ausdrücken, immer wieder das Gleiche gesagt. Und jetzt fügt der Apostel Paulus noch 4 Gründe an, die inhaltlich genau zu den Erläuterungen passen. Ich habe das hier versucht, auch mal deutlich zu machen. Das ist mir aufgefallen beim Studium dieses Textes. Ihr seht das, ich habe dann immer rechts, ist gleich kooperativ. So ist es in allen Gemeinden. Ja? So ist, ich habe das versucht, mal deutlich zu machen. Das finden wir wieder, zwar nicht in der gleichen Reihenfolge, aber alle 4 Dinge finden wir wieder. Ja, das entspricht dem Ganzen. Also, er fragt sie zunächst autoritativ, ist das Wort Gottes etwa von euch ausgegangen? Habt ihr die Autorität gehabt? Ja? Nein, das war ja nicht so. Ja, aber er fragt mit Autorität. Nicht ihr bestimmt, was Gottes Wort ist, ihr habt es empfangen. Setzt euch jetzt nicht darüber hinweg. Er fragt sie kooperativ, ist es etwa zu euch alleine gelangt? Nein, die anderen haben das auch gekriegt. Heißt das, ihr seid nicht die einzigen Gläubigen in der Welt. Alle anderen Versammlungen tun das auch, warum tut ihr das nicht? Und dann stellt er ihnen das Gebot des Herrn vor die Augen, wie jeder, der den Geist hat, auch erkennen kann. Er argumentiert normativ, von der Norm her. Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn du den Geist hast, wirst du merken, das ist ein Gebot des Herrn. Hat sich nicht Paulus erfunden. Und schließlich wendet sich der Apostel noch einmal gegen die Bestrebungen, sich über die Anweisung hinwegzusetzen. Er argumentiert sozusagen von der Emanzipation her. Vers 38, wenn aber jemand das nicht erkennt, wird er auch von Gott nicht erkannt. Also das ist schon wesentlich. Es gibt in der Gemeinde eine große Vielfalt, aber auch eine klare Ordnung. Und letzteres ist vor allen Dingen wichtig wegen des Zeugnisses nach außen. Paulus schließt den Abschnitt mit dem Satz, alles geschehe anständig und in Ordnung. Weil es nun zu diesem Schweigegebot doch eine ganze Menge spöttischer Anfragen gibt, ob die Schwester dann doch auch nicht singen dürfe, ob sie auch nicht Amen sagen dürfe, da müssen wir uns noch ein wenig damit befassen. Noch einmal, das dreifache Schweigegebot lautet, Vers 34, eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen. Vers 34, es wird ihnen nicht erlaubt zu reden. Vers 35, es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Der Zusammenhang unseres Abschnitts ist Schweigen nicht im Gegensatz von Singen oder Amen sagen, sondern das Gegenteil von einer Rede halten. Und das ergibt sich eindeutig, das müssten wir nochmal das obere zeigen.
Es ergibt sich eindeutig aus den Hieroglyphen. Die haben ja immer eine Rede gehalten.
Da sprach ein Redner oder Beter, hat gebetet. Der Prophet, der prophetisch Begabte, hat geweissagt vor den anderen. Da hat er alleine was gemacht, die anderen haben zugehört. Das war der Sinn. Ja? Und dann, wenn hier steht, er soll dann schweigen, da hört er auf mit dieser Rede. Ja, das ist einfach gemeint. Er hat also öffentlich was geredet, öffentlich gebetet und dann hört er auf damit. Und das ist hier letztlich auch gemeint. Schweigen meint also das Gegenteil von eine Rede halten. Das meint nicht absolut schweigen. Dass man also gar nichts mehr machen dürfte. Das sind so bösartige, spöttische Anfragen, die manchmal gesagt werden. Schweigen heißt also im Zusammenhang für die Frau nicht, sie darf keinen Ton von sich geben, sondern sie soll nicht zu den anderen reden oder vor den anderen Geschwistern reden. Also nicht zu ihnen oder vor ihnen. Nun beziehen manche das Schweigen aber nur auf das Lehrverbot. Sogar noch strenger oder noch geringer, sie darf nicht die Auslegung der Prophetie, sie darf nicht die Prophetie bewerten, ja, urteilen. Das ist eigentlich damit nicht gemeint. Das wird durch folgende Beobachtung klar. Auch nicht nur ein Lehrverbot. Der Begriff Reden, Lalein, umfasst in 1. Korinther 14 das Sprachengebet, die Weissagung oder Prophetie, die Lehrunterweisung, die Erkenntnisrede und die Offenbarungsrede. Es ist von daher unmöglich, das Reden jetzt, was ihr plötzlich verboten wird, nur auf das Lehren zu beziehen. Das ist logisch nicht sinnvoll. So legt man eine Schriftstelle nicht aus. Oder sogar auf die Beurteilung der Prophetie einzuengen, das ist also eine Variante, die wird von manchen bibeltreuen Auslegern vertreten, die ich kenne. Aber sie hält meines Erachtens einem Zusammenhang nicht stand. Überlegt doch mal, wenn Paulus das gemeint hätte, ja, also die Schwester darf alles, die darf weissagen, in Zungen reden, dann hätte er was anderes schreiben müssen in Vers 34. Dann hätte er schreiben müssen, dass die Frauen bei der Beurteilung der Prophetenrede schweigen sollen. Er hätte auch schreiben können, er wusste, wie das zu schreiben geht. Er sagt aber, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen eure Frauen in den Gemeinden schweigen. Und dass es wirklich um Schweigen geht, das sagt er ja ein bisschen später weiter, also wenn es bloß um die Beurteilung der Prophetenrede ginge, ja, dass die Frauen also nicht da sagen, du hast Mist geredet oder so, ja, um das salopp auszudrücken, das macht das später deutlich, da steht nämlich ausdrücklich da, wenn sie eine Frage hat, soll sie eben auch nicht reden. Seht ihr, das wäre völlig unsinnig in diesem Zusammenhang, wenn Schweigen nur bedeuten würde, sie darf eine Prophetenrede nicht beurteilen. Wozu dann dieser Satz? Paulus meint, sie soll nicht öffentlich reden in der Gemeinde. Punkt. Wir kommen dadurch zwar in Schwierigkeiten mit 1. Korinther 11, aber das müssen wir zunächst aushalten. Ja? Dieser Text meint das so. Da können wir nicht was anderes reinlegen. Wie wir mit den Schwierigkeiten fertig werden, werden wir gleich sehen. Also Gott... Ich fasse mal zusammen. Ich will also Folgendes festhalten. Erstens, Gott will, dass in der Gemeindezusammenkunft die öffentlichen Dienste von Männern getan werden. Zweitens, die Frauen sollen in der Gemeindezusammenkunft schweigen. Das heißt, sie sollen nicht hervortreten, indem sie zu den anderen reden. Drittens, jetzt gehe ich allerdings weit. Das Redeverbot schließt sowohl das Weissagen als auch das öffentliche Beten ein. Ich weiß, hier gehe ich sehr weit. Ich meine, der Zusammenhang ergibt das eigentlich. Ich würde aber nicht darauf dogmatisch festbestehen, weil ich hierfür nur ein paar Indizien habe. Nicht eine eindeutige Aussage. Ich kenne Gemeinden, wo das gemacht wird. Und da würde ich also nicht auftreten, ihr vertretet hier eine Irrlehre oder so. Ja? Ich sage das also bewusst mit dieser Einschränkung. Aber von dem, wie ich den Textzusammenhang verstehe, meine ich, es gehört dazu. Also nochmal, das Redeverbot schließt ein, das Weissagen, das öffentliche Beten, natürlich auch die Beurteilung von Weissagung schließt natürlich ein, ja, aber auch die zum öffentlichen Lehrgespräch gehörende Fragestellung schließt es auch ein. Damals war Lehren noch ein bisschen was anderes als heute. Ihr müsst immer bedenken, die hatten das Neue Testament noch nicht. Ja, da war, da, wenn man da Fragen hatte, das war also wirklich ein längeres Lehrgespräch, was sich da entwickelt hat, wobei Fragen oft eine gewichtige Rolle spielen. Das hängt vom Fragesteller ab, wie lang und breit er seine Frage formuliert. Und ihr wisst, er kann da manchmal eine ganz schöne Rede halten. Viertens, das Redeverbot bezieht sich nicht auf gemeinsame Äußerungen, in denen die Schwester gar nicht hervortritt, wie Amen sagen oder singen. Wir müssen eine dritte Stelle anschauen. Könnt ihr noch? Oder geben wir auf?
Also, okay. Jetzt geht es um Timotheus. 1. Timotheus 2, der Gedankengang.
Das Kapitel handelt vom Beten der Gemeinde. Das ist unstrittig. Zunächst stellt Paulus die Gebetsanliegen vor, zeigt dann das Erscheinungsbild der Gemeinde bei der Gebetsversammlung auf. Ich will mich jetzt nur auf die wichtigsten Aussagen beschränken, wie wir es hier auf der Folie haben. Und ich lese jetzt die ersten Verse auch nicht mit. Aber in 1. Timotheus 2 wird das so ähnlich hier gesagt. Also es geht um die Ermahnung an alle Gläubigen der Gemeinde, Gebet für die Gesellschaft, für alle. Der Zweck der Ermahnung, Leben in Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Grund der Ermahnung, Gott findet das gut. Er will, dass alle gerettet werden, weil es nur einen Gott gibt. Und er sagt, für das Evangelium wurde ich zum Herold gemacht. Das ist mal ganz grob der Zusammenhang. Jetzt geht es uns eigentlich um den nächsten Teil. Und zwar, also, ich denke, hier geht es zunächst um das Gebetsanliegen der Gemeinde, Rettung der Gesellschaft. Jetzt im zweiten Teil geht es um das Erscheinungsbild der Gemeinde. Beim Beten unter anderem, also Würde, Heiligkeit, geistlicher Schmuck. Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegungen. Ebenso, dass die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Den heiligen Händen, im übertragenen Sinn meint das wohl den heiligen Wandel. Also was man mit den Händen macht. Man hat damals oft so gebetet, also es ist übrigens erlaubt, so zu beten. Ja? Ich finde das nicht gut, wenn man das bloß dem Pfingstland überlässt. Man gerät natürlich sofort in Verdacht, aber wenn man so betet, weil, naja, aber ihr macht ja die Augen zu beim Beten. Das steht zwar nicht in der Bibel, daher merkt ihr ja nicht, wenn ich so bete, oder? Da steht, ist also Gebetshaltung, da ist viel Freiheit da, aber das ist eine biblische Gebetshaltung. Die wollen wir nicht verachten. Man darf so beten, auf jeden Fall. Also heilige Hände der betenden Männer. Was entspricht bei der Frau? Halt, hier quietscht wieder was. Muss man erst mal... Ja, mach du mal. Was entspricht dem? Das ist also ein bisschen umstritten, aber ich denke vom Text her ziemlich eindeutig. Auch ich war ganz überrascht, auch solche Übersetzungen, etwa selbst wie die Gute Nachricht oder so, übersetzen das genau in diesem Sinn, wie ich Ihnen gleich erklären werde. Also etliche Übersetzungen, das ist also das wesentlich Wahrscheinlichere. Also übersetzen das vielleicht gegen ihre eigene Intention. Und wenn man ehrlich ist und ehrlich ringt um einen Text, muss man das eigentlich machen. Also den heiligen Händen der betenden Männer entspricht die würdige Haltung der Frauen, die sich durch Gottesfurcht auszeichnen. Das ebenso, Vers 9, da wird oft argumentiert, das bezieht sich auf das Ich will und nicht auf das Beten. Ja, wie manche das meinen. Also die Mahnung geht unmittelbar vom Beten der Männer zum Schmuck der Frauen über. Das hat drei Gründe. Das Schmücken in Vers 9 ist von dem Ich will abhängig, nicht vom Beten. Auch inhaltlich, ja, geht es gar nicht mehr ums Beten in den späteren Versen, ja, sondern um das Schmücken. Um den geistlichen Schmuck der Frauen in der Versammlung. Zweitens, bei den Männern steht der bestimmte Artikel, wodurch dieser Ausdruck bestimmt wird, also bewusst determiniert wird, heißt das, bei Frauen steht kein Artikel. Damit will Paulus wohl andeuten, das müssen jetzt die Grammatiker erklären, das habe ich auch bloß übernommen, aber er will wohl andeuten, selbstverständlich beten die Männer. Das war auch keine Frage. Das war für ihn nie eine Frage, in der Gemeindeversammlung. Drittens, es steht einfach nicht da, dass die Frauen im Gottesdienst beten. Wenn Paulus das gewollt hätte, hätte er es ohne weiteres schreiben können. Er wusste, wie das geschrieben wird. Ja? Er meint es nicht, dass sie eben so beten und dann sich irgendwie kleiden sollen, sondern einfach diese würdige Haltung der Männer entspricht die bei Beten. Ja? entspricht einfach die Kleidung der Frauen generell, wie sie in Erscheinung treten in der Gemeinde. Und das wird ziemlich ausführlich beschrieben sogar. Und manchen Frauen in gewissen Brüdergemeinden, Alten vor allen Dingen, dürfte das durchaus zu schaffen machen. Denn sie machen genau das, was hier verboten ist. Tolle Dinger, Aufbauten sind da drauf manchmal. Und genau, und wenn ich mir den Schmuck angucke, in den extremsten Versammlungen manchmal. Das ist verrückt. Naja. Paulus will, dass sich die Frauen grundsätzlich vom öffentlichen Lehrgespräch in der Gemeinde enthalten und sich weder durch Lehren wollen, das heißt im Lehrgespräch gezielte Fragen stellen, oder gar durch Lehraussagen beteiligen und sich so über den Mann stellen. Es ist hier das einzige Mal, dass Paulus ausdrücklich sagt, ich erlaube nicht. Er kann sich durchaus klar ausdrücken. Er sagt es ja. Vers 11. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Hier ist noch eine Bestätigung von dem, was wir 1. Korinther 14 hatten. Ja? Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Manche behaupten, dass Paulus hier nur ein dominierendes Lehren verbieten würde, ein autoritatives Eingreifen in das Lehrgut. Kühn zum Beispiel meint das. Der Zusammenhang des Textes und der Gebrauch des Wortes bei Paulus lässt eine solche Deutung nicht zu. Das ist an allen Haaren herbeigezogen. Es handelt sich um ein allgemeines Lehrverbot von Frauen gegenüber Männern in der Gemeindezusammenkunft. Die Begründung kommt wieder aus dem Schöpfungsbericht und Sündenfall. Hier soll der Frau aber nicht die Schuld zugeschoben werden, sondern ihre leichtere Anfälligkeit für Verführungen legt nahe, dass sie keine leitende Funktion übernimmt. Vers 13. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Zum Schluss noch ein Trost für die Frau, Vers 15. Sie wird aber durch das Kindergebären gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe mit Heiligkeit und Sittsamkeit. Der Vers ist äußerst schwierig und wird demnach sehr verschieden ausgelegt. Also wenn ihr Kommentare aufschlagt und da also 5, 6, 7, 8, 10 verschiedene Auslegungen findet, dann wisst ihr, niemand weiß es. Das ist meistens so. Eine Deutung, die ganz gut in den Zusammenhang passt. Also man kann dann verschiedene Deutungen schon probieren. Ja? Aber die muss immer im Zusammenhang, in den Zusammenhang hineinpassen, logisch sein im Zusammenhang. Eine habe ich gefunden bei McDonald's, ist eine Möglichkeit. Er sagt, es geht um die Errettung ihrer Stellung in der Gemeinde. Gott hat beschlossen, dass die Aufgabe der Frau vornehmlich in der Familie liegt. Und sie hat aber durch die Erziehung ihrer Kinder einen wesentlichen Einfluss in der Gemeinde. Vor allem, wenn sie die Kinder entsprechend dem Glauben erzieht. Wohl, ich habe das gelesen, also wenn man die Kirchengeschichte überblickt, wird man das auch vielfältig bestätigen, dass so die größten Gottesmänner, die gelebt haben im Laufe der Kirchengeschichte, dass sie wohl, ob in allen Fällen oder ob in sehr vielen Fällen, sehr gute Mütter hatten. Das ist auffällig. Das spielt eine große Rolle. Jemand hat so gesagt, oder man könnte es so ausdrücken, die geistliche Frau übt ihren Einfluss in der Stille aus und nicht als Emanze, böse gesagt. Sie kann schon was bewirken und darf das auch, aber in einem bestimmten Sinn. Bevor wir jetzt die Ergebnisse einsammeln und überlegen können, welche Konsequenzen sie für unsere Praxis haben, müssen wir uns noch über zwei Grundsätze einig sein. Die will ich einfach noch sagen. Ich denke, die sind wichtig. Das ist Nummer 4 und 5. Ich glaube, das kann man einfach durch Beobachtung bestätigen. Grundsatz 4, Gottes Wort enthält keine Ausführungsbestimmungen für jeden denkbaren Einzelfall. Aber es behält in jedem einzelnen Fall seine geistgewirkte Gültigkeit. Manche sagen, naja, hier ist doch nichts gesagt. Oder stellen wir uns ein junges Mädchen vor, das behauptet, die Aussagen gelten ja nur für verheiratete Frauen. Ich werde die Brüder am nächsten Sonntag in der Predigt darüber aufklären müssen. Ja, wenn ein junges Mädchen so einen Satz sagt, das wird schwierig sein. Wer nicht wirklich dem Herrn und seinem Wort gehorchen will, der wird sich sowieso niemals an sowas halten. Für den sind solche Sätze völlig belanglos. Ich setze einfach voraus, es geht um Menschen, die dem Herrn gehorchen wollen. Sowohl um Männer als auch um Frauen. Und wenn ich in dieser Haltung vor Gott bin, frage ich schon, was dieses Wort sinngemäß für mich bedeuten könnte. Das ist dann meine Haltung. Frage ich mich immer eigentlich. Ja, so sollte es sein. Das gilt für Männer, für Frauen. Das kann schon für alle zutreffen. Grundsatz 5. Und jetzt kommt die Schwierigkeit, wo die Auflösung einer logischen Spannung in der Schrift nur durch menschliche Hilfsannahmen möglich ist, müssen wir auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten anerkennen. Diesen letzten Grundsatz müssen wir anwenden auf unser Thema. Das ist eigentlich, der ist nicht beweisbar eigentlich prinzipiell, aber es ist plausibel, so muss ich hier mal sagen. Wir kommen nicht anders weiter. Ansonsten bleiben wir irgendwo hängen. Wir müssen es jetzt gleich auf unser Thema anwenden. Und ich will das tun, und das versucht man so darzustellen auch. Zunächst dieses hier. Wir brauchen Hilfskonstruktionen. Zwischen 1. Korinther 11 und 14 gibt es Spannungen. 1. Korinther 11 sagt selbstverständlich, wenn eine Frau betet oder weissagt, sie setzt voraus, dass eine Frau betet und weissagt. 1. Korinther 14 sagt unmissverständlich, in der Gemeinde soll die Frau schweigen. Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, das zu klären. Man sagt entweder Schweigen ist nicht absolut gemeint, es bedeutet nur das Lehrverbot. Vielleicht sogar nur das Verbot der Beurteilung von Prophetie. Wäre eine Möglichkeit, theoretisch. Die Frage ist, ob das von 1. Korinther 14 plausibel abzuleiten ist. Ich meine nein, es gibt andere Brüder, die meinen ja. Auch Brüder, die ich durchaus sehr schätze. Umgekehrt, ich neige zu dieser Meinung, man würde dann sagen, okay, dann ist eben in 1. Korinther 11 Beten und Weissagen in einem anderen Sinn gemeint und nicht in der Gemeindeversammlung. Das wäre durchaus plausibel. Ich kann es aber auch nicht sicher beweisen aus 1. Korinther 11. Ich habe, wie gesagt, ein paar Indizien dafür, aber mir fehlt der letzte Beweis. Ich muss also, in beiden Fällen ist das hier, also was hier in der Mitte ist, was ich durch die Pfeile dargestellt habe, ist eine menschliche Hilfsannahme. Ich muss mich für eine von beiden entscheiden, für die, die ich eben am plausibelsten halte. Es mag noch andere Möglichkeiten geben, diese ganze Schwierigkeit, mit dieser ganzen Schwierigkeit fertig zu werden. Aber prinzipiell diese Dinge. Wenn wir jetzt die zweite Möglichkeit ernsthaft ins Auge fassen, kommen wir natürlich in Schwierigkeiten. Wir müssen nochmal eine Hilfsannahme treffen. Wenn ich also sage, Beten und Weissagen ist nicht in der Gemeindeversammlung. Tja, wo ist dann die Grenze zwischen Gemeindeversammlung und Nicht-Gemeindeversammlung? Und eine Schwester betet und weissagt, da müssen Männer dabei sein. Alleine verletzt sie die Schöpfungsordnung nicht. Ich meine, man könnte es alleine auch auf sich beziehen, aber es ist zwingender eigentlich, wenn Männer dabei sind. Wir müssen also klären, wo ist die Grenze zwischen Gemeindezusammenkunft und anderen Versammlungen der Gemeinde? Diese Grenze wird in der Schrift nicht eindeutig definiert. Wir haben wiederum mehrere Möglichkeiten zu Hilfsannahmen. Das sind deren drei, die halbwegs plausibel erscheinen, aber nicht immer sinnvoll. Also, Gemeindezusammenkunft ist die Versammlung der Geschwister im Gemeindehaus. Konsequenz wäre, jede Jugendkinder-Schwesternstunde, die dort stattfindet, wäre Gemeindeversammlung. Diese Annahme scheint nicht besonders sinnvoll zu sein. Zweite Annahme, als Gemeindezusammenkunft versteht man eine Versammlung als Gemeinde. Das heißt, wenn die ganze Gemeinde eingeladen ist, der Ausdruck als geht zurück auf eine fehlerhafte Übersetzung von 1. Korinther 11, 18 in der alten Elberfelder. Das ist da falsch, also wahrscheinlich nicht richtig übersetzt. Gestützt werden könnte die Annahme dennoch durch eine Definition, die ist aus Apostelgeschichte 4, 42 genommen. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, Brotbrechen, Gemeinschaft und in den Gebeten. Andere Festsetzungen sind so: Der Ort ist bekannt, die Zeit ist bekannt, alle sind eingeladen. Die Kennzeichen von 1. Korinther 11, 17 bis 14, 40 sind vorhanden. Aber wie dem auch sei, diese Hilfsannahme hätte die Konsequenz, dass dann auch jede Bibel- und Gebetsstunde, jede Missionsversammlung eine Gemeindezusammenkunft wäre, wo die Schwester schweigen müsste. Das ist Konsequenz. Es wird in den meisten Brüdergemeinden so gesehen, in den alten Brüdergemeinden, die ich hier vor allen Dingen in den alten Bundesländern kennengelernt habe, aber ich weiß auch, dass sie oft nicht konsequent sind. und dass sie dann einfach per Definition sagen, jetzt haben wir keine Gemeindeversammlung, auch die Missionarin darf etwas sagen. Sie machen es halt so. Wie logisch das ist oder nicht, wir sind nicht immer logisch, das ist halt so bei uns. Ich würde eine dritte Version vorschlagen. Als Gemeindezusammenkunft versteht man nach 1. Korinther 11, Vers 20 und folgenden Kapiteln die Versammlung, in der auch das Herrenmahl vorkommt. Das ist ganz offensichtlich. Ja? Das Herrenmahl, damit geht es gleich los. Und es kann eigentlich auch nicht getrennt werden. Auch 1. Korinther 14, diese ersten Dinge, da passiert manches bei uns gerade beim Brotbrechen im Herrenmahl. Und das würde für praktisch, also da bin ich sehr pragmatisch an der Stelle, das würde meinen, unsere Sonntagsstunden. Das, was wir, was bei uns, also mal sehr plump gesagt, das, was bei uns sonntags läuft, das wäre eine Möglichkeit. Dann wäre eine der Ordnung der Autoritäten angemessene Beteiligung der Schwestern in jeder anderen Versammlung außerhalb des Sonntags möglich. Und wenn man dann eine gemeinsame Bibelstunde hat, wäre das auch möglich. Ich kenne Versammlungen, die das praktizieren. Versteht ihr? Aber mit diesem Punkt, jetzt können wir endlos streiten, all diese drei Punkte können wir nicht schlüssig beweisen. Von daher ist Streit müßig. Ja? Ich habe einer Gemeinde das wirklich so geraten, mal macht das doch so. Vielleicht kriegt ihr Ruhe rein. Es gab Streit. Deswegen, wegen dieser Frage. Vielleicht hilft es euch. Es ist eine praktische Regelung. Andere haben andere Regelungen gefunden. So, jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, Ergebnisse und Folgerungen. Konsequenzen für das Ganze. Aber versteht ihr, ich hätte euch das Letzte natürlich gleich sagen können, wie ich darüber denke, dann hättet ihr gesagt, na, der Karl-Heinz von Heiden, der sagt das so. Darauf kommt es mir nicht an, das ist auch nicht wichtig, was ich sage. Wichtig ist, dass man das erkennt von der Schrift her, belegen kann von der Schrift her. Ihr sollt auch wissen, wo die Schwachstellen sind. Auch die Schwachstellen dieser Auslegung. Manche Dinge kann ich mit großer Sicherheit verteidigen, bei manchen Dingen habt ihr gemerkt, hier muss ich abwägen. Vielleicht ist es so, oder es ist mir am plausibelsten so. Ja? Das ist halt unsere Schwierigkeit. Ich will nur wiedergeben jetzt, was sich meiner Meinung nach aus dem biblischen Wort im Zusammenhang mit den umstrittenen Stellen ergibt. Ich rede auch nicht von Ausnahmesituationen, die man in der Bibel ja auch findet, sondern vom Regelfall. Und es ist für mich eine Art Minimalforderungen, die man recht gut aus dem Neuen Testament beweisen kann. Natürlich kann der Einzelne in seiner persönlichen Glaubenshaltung darüber hinausgehen. Also eine Schwester kann meinethalben die schweigende Teilnahme am Gebet durchaus als Gebet verstehen. Und sie darf ihr Haupt bedecken dabei, da tut sie keine Sünde. Aber ich würde das niemals lehren in der Gemeinde. Das ist der Unterschied. Ja? Du darfst mehr tun, wenn das deiner Meinung nach richtig ist, in jeder Hinsicht. Aber du darfst es nicht lehren. Denn das geht zu weit, so steht es nicht da. Jedenfalls nach meiner Auffassung dieser ganzen Dinge hier. So, ich denke, ich will das einfach nochmal zusammenfassen. Das sind für mich 7 Punkte, die habe ich jetzt nicht auf Folie. Die ergeben sich einfach aus dem Ganzen. Erstens, eine Schwester ist genauso wie ein Bruder berechtigt, persönlichen Umgang mit der höchsten Autorität zu haben. Das ist wirklich völlig gleich. Zweitens, in Frauenversammlungen, Schwesternstunden, Kinder, Jugendarbeit, kann sie von diesem Recht jederzeit freien Gebrauch machen. Denn ich, das ist jetzt meine Meinung, das ergibt sich aus einer Sache, hierüber kann man auch unterschiedlicher Meinung sein, aber ich denke, das ist für meinen Grund, weil sie durch ihr Hervortreten beim Beten und Weissagen die Schöpfungsordnung Gottes nicht verletzt. In der Sonntagsschule verletzt sie das nicht. Die Schöpfungsordnung, ja? Weil sie Kinder belehrt. Bei der Jugendstunde ist vielleicht ein Grenzfall. Aber in der Kinderstunde zum Beispiel nicht mal durch ihre Lehrtätigkeit verletzt sie das. In Frauenstunden auch nicht. Aber ich denke, es bezieht sich wohl auf gemischte Versammlungen, wenn wir das schon mal so auseinanderklamüsern wollen. Drittens. Wenn sie also von ihrem Recht Gebrauch macht in gemischten Versammlungen, soll sie aufzeigen, dass sie die von Gott gegebene Ordnung in der Autorität achtet, indem sie einem Mann die Führungs- und Leitungstätigkeit überlässt. In gemischten Versammlungen. Viertens, in der Gemeindezusammenkunft, ich meine jetzt gemischte Versammlungen, also auch Hauskreis, auch Jugendstunde unter Umständen, das wäre so ein Grenzfall. Aber jetzt viertens, in der Gemeindezusammenkunft wird sie durch den Dienst des Schweigens bekunden, dass sie sich unterordnet. Es ist das Schweigen der Ehrfurcht vor der Gegenwart Gottes in der Versammlung. Wir haben gestern darüber gesprochen, im ersten Teil, ja, Geistesleitung, also die Gegenwart Gottes in der Versammlung. Ist wirklich auch da, es wird auch durch die Schrift immer wieder bestätigt. Und ich habe diesen Ausdruck gefunden, den Dienst des Schweigens hat interessanterweise Charlotte von Kirschbaum geprägt. Das war eine Mitarbeiterin von Karl Barth, von diesem bekannten Schweizer Theologen. Dass sie als Frau, das finde ich sehr bemerkenswert, dass sie diese Formulierung aufgezeigt hat, aufgrund der biblischen Aussagen. Fünftens, also in anderen gemischten Versammlungen, Hauskreisen, Jugendstunden, wenn sie mit dem Bruder zusammen vielleicht Kinderstunde hält, wird sie ihr Haupt bedecken, wenn sie betet oder weissagt. Weissagen bedeutet also etwas im Auftrag des Herrn weitersagen, eine Botschaft für die anderen zu haben. Sechstens, mit diesem Zeichen ihrer Vollmacht demonstriert die Frau, dass sie sich unter die von Gott gegebenen Autoritäten stellt, obwohl sie zu einem bestimmten Dienst hervortritt. Da halte ich also, das ist für mich eigentlich ein starker Sinn. Ja? Wenn eine Schwester etwas tut, wenn sie meinethalben sich, wie wir es manchmal ausdrücken, zum Mund der Versammlung macht oder einer bestimmten Versammlung, ja, wenn sie betet, tritt sie wirklich hervor, das ist ganz offensichtlich. Um aber zu demonstrieren, ich stelle mich dabei nicht außerhalb der Schöpfungsordnung, ist das Kopftuch durchaus angebracht, sinnvoll. Dann darf sie es gerade tun, in bestimmten Versammlungen, wohl nicht in der Gemeindeversammlung, nach meiner Meinung. Aber das hat diese Schwierigkeiten da dazwischen. Ne? Ja, das halte ich also für die sinnvollste Sache. Sie stellt sich, sie macht deutlich, ja, ich stelle mich unter die von Gott gegebenen Autoritäten. Auch wenn sie noch nicht verheiratet wäre, würde sie das damit demonstrieren, ich werde das tun, ich will das tun. Ja, das ginge genauso. Siebtens, und das wäre für mich eine ganz praktische Folgerung, deswegen meine ich, die Schwester muss die Kopfbedeckung nicht tragen, wenn sie in öffentlichen Versammlungen ja selbst nicht hervortritt zum Gebet oder zur Weissagung, wie das in vielen Brüdergemeinden gefordert wird. Ich glaube, das geht zu weit. In allen Einzelfragen verweise ich nochmal auf diesen Grundsatz Nummer 4. Das schauen wir uns jetzt als letztes Bild nochmal an. Insgesamt, diese Grundsätze, die sind mir schon wichtig geworden. Grundsätze für die geistliche Praxis. Nummer 4, Gottes Wort enthält keine Ausführungsbestimmungen für jeden denkbaren Einzelfall. Wie ich es gestern schon mal gesagt habe, wo es um die Allianz ging oder irgendwie, keine Listen. Ja, das und das und das ist erlaubt. Wir hätten das gern. Wir hätten gern schwarz und weiß. Was Gott möchte, glaube ich, ist, dass wir jede Minute in der Abhängigkeit von Gott sind. Uns immer wieder fragen, Herr, was ist jetzt richtig vor dir? Egal wo ich bin, egal was ich mache, das ist viel schwerer. Aber das ist das eigentlich geistliche Leben. Er gibt durchaus Hinweise oder so. Also keine Ausführungsbestimmung für jeden denkbaren Einzelfall, sondern es behält in jedem einzelnen Fall seine Gültigkeit, natürlich. Fünftens, also wo die Auflösung einer logischen Spannung, das haben wir schon gesagt, nur durch menschliche Hilfsannahmen möglich ist, müssen wir verschiedene Lösungsmöglichkeiten anerkennen. Sechstens, die Verantwortung der einzelnen Gemeinden und der einzelnen Gemeinde und des einzelnen Gläubigen darf weder durch Einzelgesetze noch durch falsche Zugeständnisse aufgelöst werden. Denn gerade bei diesem Thema sind mir die zwei Gefahren immer wieder bewusst geworden, von denen der Ausleger des Wortes bedroht wird. Man kann dem Zeitgeist nachgeben, das ist die eine Seite, und die klaren Aussagen des Wortes Gottes ungültig machen. Denn, guck mal, wenn wir 1. Korinther 14 nicht mehr ernst nehmen, welcher Grund besteht dann eigentlich noch, 1. Korinther 15 ernst zu nehmen? Ja, wir können doch nicht das eine ernst nehmen, das andere nicht. Mit welchem Recht unterscheiden wir das? Das eine vom anderen. Wenn wir 1. Timotheus 2 als eine Marotte des angeblichen Frauenfeindes Paulus betrachten, Aus welchem Grund sollten wir seine Aussagen über Älteste in 1. Timotheus 3 ernst nehmen? Das passt nicht. Ja? Wenn wir die erste Hälfte von 1. Korinther 11 nur als zeitgebunden ansehen wollen, warum tun wir das nicht bei den Anweisungen des Herrn für das Mahl des Herrn? Für den zweiten Teil. Versteht ihr? Also wenn man sowas machen will, also wenn man dem Zeitgeist nachgibt und sagt, das ist zeitgebunden, spielt keine Rolle, man greift willkürlich Dinge heraus. Ich habe gesagt, es gibt zeitgebundene Argumente, auch beim Paulus. Das geht aber immer eindeutig aus dem Zusammenhang hervor. Ich sage auch im 1. Korinther 11 am Anfang, sind zeitgebundene Argumente dabei. Aber die meisten nicht. Eindeutig nicht. Ich denke, bei diesem Thema ist mir aufgefallen, wie schnell wir einerseits in den Liberalismus abgleiten können, nämlich dann, wenn wir das Wort nicht mehr ernst nehmen. Die Geschichte der Freikirchen lehrt das ganz deutlich. Ich weiß noch, als wir noch DDR-Zeit waren, da waren wir mit den Baptisten in einem Bund und wir waren auch mit bei Bundeskonferenzen und da gab es dann immer Protokolle oder so. Ich habe dann mal irgendwo so ein Buch erwischt, also über die Geschichte der Baptisten berichtet und habe mal so ein paar Protokolle gelesen aus früherer Zeit. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Die haben die gleichen Aussagen über den Dienst der Frau drin, wie wir auch. Das war aber 1905 oder so. Oder 1920, ich weiß nicht mehr. Also irgendwie in ganz früher Zeit. Die haben die gleichen Dinge gesagt. Und die haben sie damals von der Schrift abgeleitet. Ich habe gesagt, wir machen das heute noch so. Warum sagen sie das nicht mehr? Die Schrift hat sich seitdem nicht geändert. Du kannst es beobachten in allen Freikirchen. Es gibt leider so eine Bewegung immer zum Schlechteren hin. Andererseits, wir dürfen nicht über die Schrift hinausgehen. Wer biblischer sein will als die Bibel, gerät in Gefahr. Der stellt menschliche Gebote aus und er versucht, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, was weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten, wie es Petrus mal ausdrückt. Ich will damit nicht sagen, natürlich kann eine Gemeinde eine bestimmte Regel haben. Aber die Gemeinde soll dann sagen, wir haben aus dem und dem Grund diese Regel. Ja, weil wir uns nicht immer darüber streiten können. Es muss mal Schluss sein und wir müssen uns einigen, wir machen es jetzt so, Punkt. Oder wir stellen es grundsätzlich frei, so. Aber es gibt bestimmte Dinge, die kann man nicht freistellen. Da muss man irgendeine Meinung haben und dann sollen sich alle unterordnen. Das wäre das Sinnvollste. Aber versteht ihr, wir wollen nicht jetzt festlegen, also so muss das gemacht werden und das und das und das und das. Das ist gefährlich. Man muss also sich hüten, dass man nicht über die Schrift hinausgeht. Man darf bestimmte Ordnungen haben. Wie man seine Stühle stellt, meinthalben, oder wie man sonst was macht. Bloß man muss wissen, das ist keine biblische Ordnung. Oder an der Stelle, sagen wir, wissen wir es nicht genau, aber wir meinen, es ist so und deswegen machen wir das. Also ja nicht, das ist das die größte Gefahr, wenn man ein menschliches Gebot, eine menschliche Hilfsannahme oder irgend so etwas, wenn man die zu einem Gebot Gottes hochstilisiert. Da ist der Tod im Topf, das wird Gesetzlichkeit, das hat damals der Eva das Genick gebrochen. Bildlich gesagt. Ich schließe mit einem letzten, mir sehr wichtigen Grundsatz. Wer versucht, über die Schrift hinauszugehen, gerät in den Sumpf des Pharisäismus. Wer aber hinter ihr zurückbleibt, geht in der Wüste des Liberalismus zugrunde. Ihr seht, dieses Thema ist schon sehr komplex. Und bei allen, die darüber sprechen, die werden irgendwie mit diesem Konflikt fertig werden müssen. Vielleicht haben sie nicht alle die gleiche Lösung, wie ich es euch angeboten habe. Ich meine aber, man kann wenigstens versuchen, diese Lösung nachzuvollziehen. Ich kann sie begründen, ich weiß, wo die Schwachstellen sind. Von daher weiß ich, an welchen Stellen ich sozusagen ein bisschen geduldig wäre, vielleicht sogar tolerant wäre, weil ich weiß, das ist nur eine Hilfsannahme. Es gibt aber andere Stellen, da würde ich nicht nachgeben. Wenn jemand behauptet, eine Frau soll lehren, eine Frau kann Pastor werden oder Prediger werden, ist für mich eindeutig die Grenze überschritten. Denn das kann man nicht verdrehen. Ja? Es gibt bestimmte Dinge, beim Beten würde ich mich nicht mit drum streiten. Wenn man mich fragt, kann ich das erklären, und so habe ich es euch erklärt jetzt. Aber bei anderen Dingen, die eindeutig sind, da muss man auch eindeutig bleiben. Das ist halt die Schwierigkeit, in der wir stecken, in der wir auch gesteckt haben beim gestrigen Thema. Manche Dinge kann ich nur dadurch regeln, dass ich immer wieder den Herrn frage. Und manchmal eine Entscheidung treffe oder auch manchmal die Brüder frage. Und wenn ich die hinter mir habe, sagen, probier's mal, dann mache ich's halt. Ob es beim nächsten Mal wieder so ist, muss ich dann erneut fragen. Es gibt solche Dinge, leider, in unserem Leben, wie wir es wissen. Aber es gibt auch Dinge, die sind absolut klar und da darf man keinen Millimeter weichen. Das, was die Schrift sagt, eindeutig sagt, ist klar. Und das wollen wir auch festhalten und nicht darüber hinausgehen. Ich danke für eure Geduld mit mir. Und wenn ihr noch mehr Geduld habt, dann könnt ihr noch fragen, wie ihr wollt jetzt. Ich übergebe erstmal wieder. Wie?
Theologische Fakultät.
Oder so. Ja, ja. Also ich denke, die Schwester sollte nicht lehren, also biblische Lehre in der Weise an andere Männer weitergeben oder so. Wenn es Kinderarbeit betreffen würde, würde ich mich das nicht stören. Bei einer Schwester, wenn die Schwester Kinderarbeit unterrichtet zum Beispiel, wie man das macht, oder wenn die Schwester rein sachliche Fächer macht, wie Deutsch oder sowas. Ich habe gelesen von einer Schwester, die das gemacht hat auf einer Bibelschule, die also voll unterrichtet hat, erstmal wie ein Bibelschullehrer, die aber wirklich sich mit diesen Stellen dann auseinandergesetzt hat. Und zuletzt immer weniger gemacht hat. Ja, bis sie dann letztlich das gesagt hat, ich soll das eigentlich gar nicht machen. Aber, also ich würde es nie anstreben. Aber zum Beispiel für Burgstedt, wir haben eine Bibelschule. Ich käme nicht auf die Idee, das anzustreben. Erstens gibt es genügend Brüder an der Stelle. Es gibt große Bibelschulen, die haben durchaus eine Schwester, die lassen sie Deutsch unterrichten, Englisch, solche Sachen, ganz sachliche Dinge, manchmal sogar Griechisch. Da gibt es für manche Schwestern dann selber sagen, okay, hier überschreite ich schon die Grenze. Aber manche sehen es eben nicht so weit. Aber sie haben den wesentlichen Grund, wir haben so eine große Bibelschule, wir haben so eine große Lehrerschaft und keine einzige Schwester, die sich auch seelsorgerlich um die Schülerinnen kümmern kann. Es sind eine ganze Menge da. Das ist für mich ein praktischer Grund, den ich akzeptieren würde. Aber es sollte jetzt wirklich nicht biblische Lehre direkt weitergeben. Das wäre für mich eine Grenzüberschreitung. In Buchform als Autorin würde ich sagen, ja. Weil wir haben das gesehen am Anfang. Und das war auch so. In Israel, es gab ja Prophetinnen. Die haben durchaus auch Männern geweissagt. Aber das war immer im privaten Bereich. Aquila und Priscilla, da war, also wird auch einmal wenigstens oder sogar mehrmals die Priscilla an erster Stelle genannt, die Frau, die beide wirklich und auch die Frau unter Umständen sogar als Führende, die den Apollos unterwiesen haben, aber im privaten Bereich, da ist es voll okay. Und dazu würde also durchaus passen, wenn deine Schwester ein Buch schreibt, was du dann liest für dich. Oder wenn sie ein Lied schreibt, ja. Manche gehen dann so weit, ja, die darf erkennen, wir haben ja in unserem Liederbuch Lieder von Schwestern, das dürfen wir gar nicht singen. Also es ist hanebüchen, man macht sich also lustig. Das ist ein Ausdruck, man macht sich lustig über biblische Anweisungen und versucht sie zu karikieren. Aber aus biblischem Zusammenhang geht es eigentlich eindeutig hervor. Hätte ich keinerlei Probleme damit. Es wäre ein bisschen gewagt, wenn sie jetzt Dogmatiken schreiben würde oder so. Auch Brüdergemeinden haben eine gute Tradition. Ihr habt hier so ein dickes Buch da liegen. Dort liegt es, glaube ich. Nee, das ist es nicht. Aber es gibt so ein ähnliches dickes von der Gertrud vom Wasserzug, die durchaus gelehrt hat. Wie bitte? Ja, hat auch da gelehrt, lange. Ja, ja. Also es ist eine Frage. Aber okay, sie ist beim Herrn. Ja, was denn? Ich bin der Überzeugung, sie ist wirklich beim Herrn und deswegen nicht verloren gegangen. Wird ja nichts mehr aufgenommen, ja, okay. Oder? Vorsichtig. Bitte. Natürlich wird sich die Schwester da beteiligen, an Fragen oder so. Ne? Wenn sie betet, würde ich sagen, warum, es wäre gut, wenn sie ihr Haupt bedeckt. Gerade um so ein Prinzip deutlich zu machen, ich stehe jetzt vor Gott, wenn sie eine Botschaft weitergibt. Also gemeint ist wohl bei Prophezeiung irgendwie eine, also nicht so sehr eine lehrmäßige Botschaft, sondern eine Botschaft, die wie seelsorgerlich ist oder die persönlich treffen soll, die Zuhörer. Ja? Der Prophet war im Alten Testament immer der Sprecher Gottes. Der hat weiter gesagt, was Gott ihm für das Volk aufgetragen hat, und das war praktisch fast immer ein Bußruf zum Beispiel, dass sie umkehren sollen. Manchmal hat er auch Dinge für die Zukunft geweissagt, das hing damit zusammen meistens, wenn er nicht dann, manchmal hat er auch schöne Verheißungen sagen können, aber das Wesentliche ist immer der Bußruf gewesen, also der Anrede an die Leute. Und ich denke, das ist auch heute Weissagung, dass man das zwar nicht von Gott unmittelbar bekommt, sondern mittelbar durch sein schriftlich gegebenes Wort. Ja? Also es ist ein klein wenig anders als in der allerersten Zeit der Christenheit, wo Weissagung auch noch direkt war, wie im Alten Testament. Weil es zur Entstehung des Neuen Testamentes auch zum Teil mitgeführt hat. Also im Hauskreis hätte ich keine Probleme. Es ist wirklich schwierig. Wir haben die Praxis dann auch oder erlebt, wenn aus dem Hauskreis Gemeinde wird. Also bis heute haben alle munter mitgemacht und jetzt sagen wir, jetzt sind wir Gemeinde und jetzt geht es auf einmal nicht mehr. Das ist sehr schwierig, so ein Übergang. Muss man sich gut überlegen, wie man das klärt und macht. Ich weiß auch, dass in einer Gemeinde, hat mir mal jemand erzählt, wo Schwestern einen Hauskreis geleitet haben, zwei Schwestern, und sich wirklich schwarz geärgert haben, als dann sozusagen Gemeinde draus wurde und sie nichts mehr zu sagen haben sollten. Ja, es ist, und sehr rebelliert haben dagegen. Deswegen, meine Haltung zur Schrift ist äußerst wichtig. Ja, in welcher Haltung gehe ich überhaupt ran? Grundsätzlich. Will ich denn gehorchen oder will ich's nicht? Ne? Okay, weitere Fragen.
Wie siehst du es mit dem persönlichen Zeugnis von deiner Schwester? Also in der Gemeinde. Wir haben ja manchmal so einen Austauschteil bei uns auch. Ne?
Ja.
Wo man eben aufsteht und auch durchaus mal ein Zeugnis geben kann von dem, was irgendwie gelaufen ist oder ein Gebetsanliegen gestaltet oder so.
Wenn die Gemeinde das so sagt, ist okay. Wenn die verantwortlichen Mütter sagen, ja, wir möchten jetzt, dass die Schwestern das tun, sie tritt nicht hervor in irgendeiner Weise, also dass sie es weissagt, dass sie betet, sie erzählt was von sich. Sie will auch nicht was steuern, was man durch gezielte Fragen sehr wohl machen kann. Ich halte es für möglich, aber es ist so ein Grenzfall. Das muss die Gemeinde entscheiden. Und es ist genauso, wie wenn eine Missionarin mal berichtet von ihrer Arbeit. Manche Gemeinden sagen dann eben so, jetzt haben wir keine Versammlung, obwohl sie das sonst donnerstags oder in der Bibelstunde, wann halt ihr Tag ist, würden sie es nicht erlauben, und da machen sie es halt. Wir sind manchmal inkonsequent, ja, aber das sind wir alle. Auch unsere Sprache und alles ist inkonsequent manchmal. Aber ich möchte wenigstens, dass man weiß, was die großen Linien sind und dass man sich befleißigt, so gut wie möglich daran sich zu halten. Ohne jetzt, wie die Pharisäer, sich alle möglichen Zusatzregeln auszudenken, das ist für mich ein Horror, weil nämlich die Pharisäer immer sich gleichzeitig auch ausgedacht haben, wie man die umgehen kann. Das kommt dann immer automatisch und das geht sehr weit weg vom Herrn. Dann hat man noch schematische Regeln, aber man ist nicht mehr wirklich beim Herrn und seinem Wort. Okay, noch Fragen? Ja, bitte. Ja, ja.
Weil da die Schöpfungsregeln sozusagen geachtet werden müssen.
Ja.
Aber wenn keine gemischte Gruppe zusammen ist, dann bleibt die Schöpfungsregel ja weg. Also,
ja.
Das kriege ich irgendwie nicht ganz. Na, wenn keine gemischte Gruppe, wenn eine Frau alleine betet oder wenn sie in der Kinderstunde am Schluss oder am Anfang betet, da ist die Schöpfungsaussage vom Herrn ist genauso.
Okay. Ich verstehe, das ist meine Meinung und dieses Argument, was du jetzt hast, die Ordnung prinzipiell ist natürlich da, aber sie verletzt sie nicht. Sie stellt sich nicht über andere. Wenn aber Männer da sind in einer gemeinsamen Versammlung, sollten die Männer das leiten. Wenn die Frau das dennoch macht, ja, soll sie deutlich machen, ich stelle mich nicht darüber, sondern ich stelle mich hinein. Aber okay, du kannst das auch so machen. Manche sagen auch das Argument mit den Engeln, um der Engel willen. Was keiner richtig erklären kann, schlüssig, ist einer der schwierigsten Stellen auch mit, abgesehen von der Vollmacht, ja. Aber die sagt ja, die Engel sehen ja trotzdem, auch wenn ich alleine bete. Es ist keinesfalls ein Fehler, wenn du es alleine machst. Für mich ist es am plausibelsten. Das ist mein Grund, ja. Wenn Männer und Frauen zusammen sind. Aber wenn du es machst und da auch dein Haupt bedeckst aus dem Grund, ich will die Schöpfungsordnung da auch wahren, okay. Ich würde das nicht unbedingt für nötig halten, aber ich würde es niemals als einen Fehler ansehen. Alles klar, danke. Ja, yes, okay, gut. Ja, bitte. Hier ist mir die Frage, ob das wirklich eine zeitgeschichtliche Sache ist noch, mit diesen Fragen damals, weil das spielte eine viel größere Rolle als heute. Das Lehrgespräch in einer Gemeinde, ihr müsst euch vorstellen, Korinth hatte ja fast noch nichts. Also ich, wenn ich nochmal auf die Chronik verweise, in dem nächsten Buch, was ich schreiben möchte, wo ich also dran sitze, eigentlich jeden Tag, will ich mal versuchen, das deutlich zu machen. Vielleicht gebe ich mal ein neues Testament raus, eine Übersetzung, wo es wirklich chronologisch angeordnet ist. Alle Briefe, alle Schriften. Das sieht man dann mal, wenn man den ersten Korintherbrief liest, welche Schriften waren damals überhaupt schon da in der Christenheit, überhaupt schon geschrieben. Und selbst wenn sie geschrieben waren, ist überhaupt noch kein Beleg dafür, dass sie auch schon in Korinth waren. Das heißt, vielfach sind die Versammlungen so abgelaufen, dass man also über viele Dinge noch nicht Bescheid wusste. Man hat wiederholt, was die Apostel gesagt haben. Das hatte man aber nur mündlich, wo Paulus mal da war in der ersten Zeit. Dann hatte man das Alte Testament. Darin konnte man studieren. Das musste man aber anwenden. Predige mal über Jesus, nur aus dem Alten Testament. Das geht bei Jesaja 53 ganz gut, aber bei anderen Stellen wirst du schon Schwierigkeiten haben. Und da spielten Fragen noch eine große Rolle. Ihr habt ja jetzt auch Fragen, wie ist dies und jenes. Man möchte manche Einzelfallregelungen haben, die man nicht mal immer geben kann. Und damals war das noch schwerer. Und es ist eine Regel bis heute bei einer Gesprächsführung. Durch Fragen wird ein Gespräch gesteuert. Das geht in die Richtung, in die man fragt. Und das spielte damals auch in der Weise eine große Rolle bei den Juden, als der Herr Jesus noch klein war. Ging er ja in die Synagogenschule und die anderen auch. Und die Lehrmethode war so, dass der Lehrer sehr bald die Schüler, nachdem sie dann natürlich lesen konnten oder so, wenn der Schüler eine Frage gestellt hat, hat nicht der Lehrer geantwortet, hat einen anderen Schüler antworten lassen. Und dann hat wieder jemand ein Gegenargument gebracht, ein anderer Schüler. Die haben also miteinander richtig diskutiert. Und dadurch hat sich eine Lehre herauskristallisiert. Ja? In dieser Weise hat zum Beispiel der 12-jährige Jesus im Tempel mit den Schriftgelehrten gesprochen. Der hat die gefragt und die staunten über seine Weisheit und über seine Antworten auch. Ja, das war also so eine Lehrmethode, die damals ganz typisch war und ich vermute, dass das dahinter steckt. Ich würde also, wir haben es auch so gemacht in der Praxis, in einer kleinen Gemeinde, wo ich war, längere Zeit, dass wir gesagt haben, natürlich kann die Schwester eine Frage stellen, jetzt in der Bibelstunde, nicht am Sonntag. Und wir sprechen drüber. Und in Hammerbrücke machen wir es so, das ist eine große Gemeinde, da ist das nicht üblich, da machen wir das auch nicht. Aber da haben wir einen Fragekasten. Und ermuntern auch. Ja? Oder ich hatte mal ein Thema, da ging es, ich habe es, glaube ich, gestern erwähnt, um Taufe. Weil Kindertaufe da wieder, also wurde irgendwie Stimmung gemacht im Dorf von der evangelischen Kirche her. Ich sage, gut, wir reden mal drüber. Ich sage auch, ich predige mal drüber. Aber ich möchte eure Fragen haben. Ich möchte wirklich eure wissen, worüber ich, oder was ich ansprechen soll bei diesem Thema. Gebt mir die bitte schriftlich oder tut sie in den Kasten oder wie auch immer. Ja, auf diese Weise geht das auch. Man kann das ganz elegant lösen. Man kann auch zu Hause den Mann fragen und der fragt in der nächsten Bibelstunde. Wojtomini hat mal gesagt, Leute, das ist gar nicht so dumm. Und die haben sich schon überlegt, also die biblischen Ordnungen haben immer sehr viel mehr Wert als alles, was wir uns ausdenken. Auch wenn man sich streng dran hält, also streng, also im wörtlichen Sinne, ja, so wie man es halt versteht, da entsteht die Frage, ja, und was ist, wenn die Frau intelligenter ist als der Mann? Das kommt vor in der Ehe. Und sie merkt, und der Mann kann ihre Frage gar nicht beantworten. Sie soll ihn dennoch fragen. Sagt Wojtomini. Und sie soll ihn wieder fragen, wenn er nächstens die Antwort nicht weiß. Sie bringt den Mann dazu, dass er selber fragt. Und sich die Antwort holt. Bei einem Bruder, der mehr weiß als er. Und dann die Antwort bringt. Sie ist dem Mann ein großer Segen gewesen. Sie hat ihn nicht bloßgestellt, du bist zu dumm, mir die Frage zu beantworten. Sondern sie hat ihm geholfen, dass er weitergelernt hat. Ja? Das finde ich überhaupt nicht dumm und nicht lächerlich. Wenn man so handelt. Also wer die Haltung hat vor Gott, der wird das Richtige tun, denke ich. Ja, also gut, so würde ich es handhaben. In einer kleinen Gemeinde halte ich es für möglich, eine Bibelstunde, im Hauskreis sowieso. Ja, es geht ja um diese Versammlung. Ja? Das ist jetzt die Frage. Wenn diese Version so stimmt, wie ich sie dargestellt habe, ja, dass also in der Gemeindeversammlung das nicht sein soll und was man jetzt als Gemeindeversammlung definiert. Da gibt es aber Unterschiede in den Gemeinden und von daher wird es an diesem Punkt dann auch die entsprechenden Unterschiede geben. Im Hauskreis. Ja. Nun, wenn du Letzteres machst, möchtest du einen Einfluss ausüben, der vermutlich nicht besonders geistlich ist. Du willst was Bestimmtes erreichen. Das wäre die Frage, ob das okay ist. Man kann unter Umständen, also das geht eigentlich um Lehrgespräch dann, ja. Und was ich gesagt habe, steht so nicht in der Schrift. Es steht da Fragen. Das andere ist jetzt Auslegung von mir, das sollst du jetzt nicht so auf die Goldwaage legen. Wirklich, wir müssen das unterscheiden. Ja. Ich meine das aus der damaligen Zeit heraus erklären zu können, aber es ist nicht das Wort selbst. Das Wort sagt, wenn Sie was wissen wollen, sollen Sie zu Hause Ihre Männer fragen, Punkt. Das bezieht sich aber jetzt auf die Gemeindeversammlung, also wo alle zusammen sind. Das würde sich nicht auf Hauskreise beziehen, nach meiner Meinung. Und man sollte sowieso nie ungeistlich sein und in eine böse Richtung steuern. Ja, ich verstehe.
Ich will auch was fragen oder ich frage auch was, weil ich es wissen will.
In der Jugendstunde ist das ein ganz legitimes Prinzip.
Bibelstunde ist okay.
In der Jugendstunde, sage ich. In der Bibelstunde. In der Bibelstunde würde ich es einer Frau das nicht empfehlen. Da übernimmst du eindeutig eine Führung oder so. Ich würde mich zumindest zurückhalten. Ich würde auch niemals so eine Frage stellen. Also wenn ich eine Bibelstunde leiten muss, glaube ich schon, dann kann ich Fragen stellen, die auch ein bisschen provozieren, um die Leute rauszulocken. Wenn irgendein Teilnehmer das macht, reißt er automatisch die Leitung an sich in diesem Gespräch. Da hätte ich schon ein bisschen Bedenken. Ich würde das nicht empfehlen. Ich würde es auch nicht gut finden, wenn eine Schwester das macht. Denn ich will provozieren. Also in der Jugendstunde habe ich eindeutig die Leitung. Das ist für mich kein Problem. Auch wenn eine Schwester das macht. Ja, um die Leute rauszulocken. In der Bibelstunde, wo andere Männer da sind, eigentlich andere die Leitung haben sollten, da wäre ich schon sehr viel zurückhaltender. Würde ich nicht empfehlen jedenfalls. Prinzipiell kann man es machen, aber wenn man sowieso die Leitung hat. Für Teilnehmer, ich finde das in jedem Fall blöd, wenn jemand meinethalb an einem Gespräch sich beteiligt und nur eine Frage stellt, um zu provozieren. Das ist dann so in dieser Steuerungsrichtung. Also ich hätte Bauchschmerzen dabei, mir wäre nicht wohl. Ich würde versuchen, das irgendwie, weiß nicht, was ich da machen würde, wie ich das irgendwie hinkriege.